Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Kontroversen aus menschenrechtlicher Sicht. Wir sind heute zu dritt. Mein Name ist Charlotte Jaburek. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Menschenrechte bei Professor Dr. Dr. Patricia Wiatha.
Ich bin Marius Paul, Jurastudent hier an der FAU Erlangen-Nürnberg im deutsch-französischen Studienprogramm, studentische Hilfskraft am Lehrstuhl von Professor Dr. Freitag und habe gerade die schriftlichen Examensprüfungen hinter mir.
Und ich bin Carla Müller, studiere im gleichen Jahrgang wie Marius deutsch-französisches Recht und befinde mich derzeit in der Examensvorbereitung.
Genau, und zu dritt möchten wir heute über ein Thema sprechen, das in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus politischer und auch juristischer Debatten gerückt ist.
Es geht um die Frage, wie Staaten Menschenrechtsverletzungen in ihrer Vergangenheit aufarbeiten müssen. Da schauen wir uns heute am Beispiel von Vorgängen an, die eine sehr vulnerable Gruppe betreffen, nämlich Kinder. In den letzten Jahren sind weltweit verschiedene Fälle bekannt geworden, in denen unter staatlicher Koordination Kinder ihren Herkunftsfamilien entrissen wurden. Sie wurden oftmals als Arbeitskräfte benutzt oder in Heimen umerzogen. Wir wollen zunächst einen Blick auf diese Praktiken werfen und uns dann natürlich aus menschenrechtlicher Perspektive fragen, welche Verpflichtungen zur Aufarbeitung und Wiedergutmachung Staaten heute haben.
Das Thema begleitet uns schon länger, da wir es im Rahmen unseres Moot Courts bearbeitet haben. Im letzten Jahr haben wir als Teilnehmer und Charlotte als Betreuerin am Concours René Cassin teilgenommen. Das ist ein französischsprachiger Moot Court hier an der FAU zum Recht der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und in unserem Fall aus dem letzten Jahr drehte sich alles um Kinder, die im Rahmen eines staatlichen Programms zwangsweise umplatziert wurden.
Dieses Programm war in unserem Fall zwar fiktiv, aber durchaus realen Beispielen nachgebildet. Charlotte, welche historischen Beispiele gibt es denn und was war der Hintergrund dieser Programme?
Also die Idee, Kinder umzuerziehen, hatte im 19. und 20. Jahrhundert in vielen Staaten erschreckende Konjunktur. Ging dabei meist um Kinder aus sozialen oder ethnischen Minderheitengruppen, die an eine jeweilige Leitkultur angepasst werden sollten. Die Betroffenen sind längst erwachsen und sprechen seit den 1990er Jahren immer mehr auch öffentlich über ihre Erfahrungen. Daher ist das Thema immer noch sehr aktuell. Man muss sagen, die Geschehnisse unterscheiden sich natürlich von Land zu Land und hängen von dem jeweiligen historisch-politischen Kontext ab. Allerdings sind vergleichbare Muster erkennbar.
Und um welche Praktiken geht es dann überhaupt im Einzelnen?
Das große Stichwort, das ich auch eben schon genannt habe, lautet Umerziehung, oft einhergehend mit Ausbeutung und Misshandlung der Kinder. Sie wurde entweder direkt durch den Staat betrieben, durch diesen koordiniert oder zumindest geduldet.
Und wie sah die Rolle des Staates dabei genau aus?
Da gibt es sozusagen verschiedene Fallgruppen. Also einige Kinder wurden direkt in staatliche Obhut genommen, also in staatlichen Heimen und Schulen untergebracht. So ist es zum Beispiel in Kanada geschehen. Dort wurden bis in die 1990er Jahre hinein Internatsschulen, die sogenannten Residential Schools, betrieben. Und in denen wurden insgesamt 150.000 Kinder aus Familien der First Nations, der Inuit und der Métis, untergebracht. Und es kamen auch bis zu 4.000 Kinder zu Tode, wie wir heute wissen. Zum Teil wurden Kinder aber auch in Familien der vermeintlich überlegenen Mehrheitsgesellschaft untergebracht. Dort sollten sie ihre kulturellen und sozialen Wurzeln vergessen. Der wahrscheinlich bekannteste Fall dafür sind die Stolen Generations aus Australien. Bis in die 70er Jahre hinein entzogen die Behörden auf Grundlage eines speziellen Gesetzes Zehntausende Aborigine-Kinder ihren Familien und brachten sie in weißen Familien unter. Der Film Rabbit Proof Fence erzählt ihre Geschichte. Der ist vielleicht einigen ZuhörerInnen ein Begriff.
Ja, genau. Und gab es weitere Fälle, die sich so oder so ähnlich abgespielt haben?
Ja, also neben diesen Beispielen aus Kanada und Australien haben auch europäische Staaten in der Vergangenheit Umerziehungsprogramme durchgeführt. Nehmen wir zum Beispiel Frankreich. Da sind es die sogenannten Enfants de la Creuse. Das sind Kinder gewesen aus Familien von La Réunion, die nach Kontinentalfrankreich gebracht wurden und da eben in besonders bevölkerungsschwache Departements wie der Creuse. Eine staatliche Agentur koordinierte dabei die Aktionen. Und auch in der Schweiz wurden Kinder ausgebeutet. Sie wurden entweder als sogenannte Verdingkinder in Familien als billige Arbeitskräfte eingesetzt oder in staatliche Zwangsobhut genommen. Und die Liste lässt sich leider fortführen. Also Dänemark startete 1951 ein sogenanntes Experiment mit grönländischen Kindern. Dabei wurden 22 von ihnen auf das dänische Festland gebracht und sollten dort in Heimen an die dänische Mehrheitskultur assimiliert werden. Und auch in Deutschland gibt es eine ähnliche Entwicklung. Es gelangen immer mehr Fälle sogenannter Verschickungskinder an die Öffentlichkeit, also von Kindern, die in der Bundesrepublik bis in die 80er Jahre hinein zur Ferienkur geschickt wurden, in Erziehungsheime und dort auch von Misshandlungen und Medikamentenmissbrauch berichten.
Es sind also, wie wir sehen, keine Einzelfälle, sondern systematische Vorgänge. Kann man sagen, worin sich diese Programme ähneln und worin sie sich vielleicht auch unterscheiden?
Ja, also ich würde sagen, es gibt zwei große Gemeinsamkeiten. Zum einen, wie du sagst, der systematische Charakter der Maßnahmen. Also es handelt sich nicht um Einzelfallentscheidungen, die sich am konkreten Kindeswohl zum Beispiel orientieren, sondern sie sind an einem übergreifenden Zweck gebunden. Es ging teilweise um die Christianisierung gewisser Bevölkerungsgruppen, teils auch um die Anpassung sozial abweichender Personen, oder wie im Fall von Frankreich auch um das Beleben entvölkerter Landstriche. Also wir sehen ein staatliches Interesse und dieses Interesse speiste sich häufig auch aus einem Überlegenheitsdenken gegenüber gewissen ethnischen oder sozialen Gruppen.
Und lässt sich denn auch die konkrete Durchführung der Programme vergleichen?
Ja, also es gibt natürlich länderspezifische Kontexte, ganz klar, aber wir sehen, dass die Umstände der Kindesentziehung ähnlich waren. Also sie sind häufig von Druck, Täuschung oder auch Zwang geprägt gewesen. Vielleicht mal ein paar Beispiele zu geben. Auf La Réunion mussten Eltern zum Beispiel Zustimmungserklärungen unterschreiben, obwohl sie nicht lesen konnten. Und in Australien holten die Behörden die Kinder manchmal, wenn ihre Eltern gar nicht anwesend waren. Oder man bot den Eltern Geld, im Wissen um ihre schlechte finanzielle Lage. Und manchmal wurde die Entziehung schlichtweg auch einfach angeordnet. Also einige Muster ähneln sich und tauchen immer wieder auf, wenn man sich damit beschäftigt.
Kann man sagen, dass diese Vorgänge heute alle abgeschlossen sind?
Ja, also diese Programme haben spätestens so in den 90er Jahren ihr Ende gefunden. Die Auswirkungen für die ehemaligen Kinder, für ihre Herkunftsfamilien und für deren Communities und auch für die Gastfamilien sind aber immer noch spürbar. Also viele Kinder fühlen sich entwurzelt, weil sie zu ihrer Herkunftsfamilie dann keine Beziehung mehr aufbauen konnten und haben mit den psychischen und physischen Auswirkungen der Maßnahmen immer noch zu kämpfen. Und die Vorgänge haben natürlich auch eine gesellschaftliche Dimension, weil es auch um die Auseinandersetzung mit kolonialen Vergangenheiten geht.
Und was ist seitdem passiert? Wie gehen die Betroffenen und die Staaten denn heute mit den Geschehnissen um?
Auch da kommt es auf den jeweiligen Staat an. Man kann aber sagen, die Aufarbeitung beginnt häufig auf Initiative und auch auf Druck der Betroffenen. Nehmen wir das Beispiel der Schweiz. Da lässt sich ganz gut skizzieren, wie so ein Aufarbeitungsprozess ins Rollen kommen kann. Die Betroffenen schlossen sich nämlich zusammen und machten ihre Erfahrungen öffentlich. Daraufhin wurde eine unabhängige Kommission eingesetzt, die das Ausmaß der Fälle aufarbeitete. Es kam aber nicht zu einer finanziellen Entschädigung. Und das war den Betroffenen nicht genug. Und sie haben sich dann zu einer Volksinitiative zusammengeschlossen, der sogenannten Wiedergutmachungsinitiative. Und diese Initiative hat eben die finanzielle Wiedergutmachung für die Zwangsmaßnahmen gefordert. Das macht, glaube ich, ganz gut deutlich, wie hoch der Druck durch die Betroffenen dann auch ist.
Bleiben wir doch mal bei dieser Kommission, die in der Schweiz eingesetzt wurde. Gibt es eine solche auch in anderen Ländern?
Ja, das ist in diesen Fällen ein gängiges Instrument, um die historischen Fakten zu etablieren und die Geschichten der Betroffenen auch erstmal sichtbar zu machen. Also solche Kommissionen gab es auch in Australien, Frankreich und in Kanada, die teils auch sehr umfangreiche Berichte hervorgebracht haben. Und das ist auch ein wichtiges Anliegen der Betroffenen.
Wie du schon angedeutet hast, scheint es ja aber bei der Entschädigung der Opfer deutlich heikler zu werden. Gibt es auf nationaler Ebene finanzielle Wiedergutmachung und wie sieht die aus?
Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also die Entschädigung läuft mal mehr, mal weniger umfangreich ab. Und dann über Betroffenenfonds, aus dem Betroffene dann einen festen Betrag erhalten können. Individuelle Klagen auf Finanzielle Entschädigungen waren in den meisten Fällen aber nicht erfolgreich.
Und woran liegt das genau? Kann man das sagen?
Das hängt oft mit nationalen Verjährungsregeln zusammen und es ist aber auch ein faktisches Problem, denn es ist schwierig, den Staaten die juristische Verantwortung für die Geschehnisse nachzuweisen. Zwar haben in der Vergangenheit Staatschefs oder Ministerinnen die Betroffenen um Entschuldigung gebeten und haben die moralische Verantwortung des Staates für die Fälle anerkannt, aber, und das ist das Problem, eben nicht unbedingt die juristische Verantwortung. Und so kommen die Betroffenen auf dem Rechtsweg schlichtweg nicht weiter.
Da stellt sich nun die Frage, welche Möglichkeiten haben die Opfer dann, wenn diese innerstaatliche Aufklärung versagt? Also wenn der Staat sich weigert, vergangenes Unrecht aufzuarbeiten oder dies nur unzureichend tut, können dann Menschenrechtsmechanismen auf internationaler Ebene Abhilfe schaffen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also relevant sind dabei wohl regionale Menschenrechtsinstrumente. Dort haben Individuen regelmäßig unmittelbar Zugang zu einer verpflichtenden Gerichtsbarkeit. So insbesondere auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Weswegen wir uns nun exemplarisch einmal mit den möglichen Erfolgsaussichten einer Individualbeschwerde vor dem EGMR beschäftigen wollen.
Wenn ich mir nun die EMRK so in die Hand nehme, welche Artikel aus dem Menschenrechtskatalog kommen denn in Frage, wenn wir über Zwangsplatzierungsprogramme sprechen?
Ja, das ist natürlich stets eine Einzelfallfrage. Typischerweise können aber insbesondere drei Garantien berührt sein. Zunächst einmal Artikel 3, das Verbot der Folter und unmenschlicher Behandlung, welches dann berührt sein kann, wenn Kinder zwangsweise aus ihrem familiären Umfeld herausgerissen werden oder im Rahmen des Programms erniedrigt, geschlagen oder sonst in ihrer Würde degradiert werden. Dann Artikel 4, das Verbot der Sklaverei und Zwangsarbeit, welches man andenken muss, wenn es zum Beispiel Schilderungen über Ausbeutung der Arbeitskraft, wie beispielsweise als Feldarbeiter in landwirtschaftlichen Betrieben gibt. Und nicht zuletzt Artikel 8, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, welches beispielsweise dadurch berührt sein kann, dass zwangsplatzierten Kindern der Zugang zur Identität ihrer leiblichen Eltern verwehrt wird.
Und welche konkreten Rechte können Opfer über diese Artikel dann geltend machen?
Hier hilft vielleicht erst einmal eine allgemeine systematische Annäherung, denn wie wir es auch aus dem nationalen Bereich der Grundrechtsdogmatik kennen, haben Menschenrechte der EMRK zunächst einmal eine klassische negative Dimension. Das heißt, sie sind als Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe konzipiert.
Und welche Rolle kann diese Dimension denn im Falle von staatlich organisierten Zwangsplatzierungsprogrammen spielen? Also zum Beispiel, wenn ein Staat wissentlich und willentlich Kinder zur Ausbeutung der Arbeitskraft auf Bauernhöfe verschickt.
Man wirft dem Staat ja bei dieser Dimension einen Eingriff durch staatliches Handeln in eine Freiheitsgarantie vor. Das heißt hier zum Beispiel in das Verbot der Zwangsarbeit aus Artikel 4 der Konvention. In diesem Fall gewährt die EMRK dann ein Recht darauf, dass der Staat die betreffende Verletzung beendet. Der Staat ist bei einer Verurteilung durch den EGMR also dazu verpflichtet, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen. Das heißt, er muss insbesondere die konventionswidrige Praxis abstellen, sofern diese eben noch andauert.
Was ist, wenn die Verletzung schon beendet ist?
Ja, dann stellt sich die Situation ein wenig anders dar. Der EGMR stellt dann üblicherweise die Verletzung fest und verpflichtet den Staat dazu, die Folgen wieder gut zu machen. Und das kann grundsätzlich auch ein recht erfolgversprechender Weg sein. Aber, und hier kommt nun die Ernüchterung, für die Opfer von Zwangsplatzierungsprogrammen ist dies gerade oftmals nicht der Fall.
Und warum ist dies so?
Es ist so, dass sie typischerweise vor dem Problem stehen, dass eine mögliche Verletzung weit in der Vergangenheit liegt. Und hinzu kommt das Problem, dass die bisherige Aufarbeitung oftmals unzureichend ist und sie deswegen die Verantwortung des Staates überhaupt nicht hinreichend beweisen können. Das ist vor allem ein Problem bei vielen Systembrüchen, wo sich der Staat mitunter wenig kooperativ zeigt, um ja die eigenen Leichen im Keller des vermeintlichen Rechtsstaats zu bergen. Die Opfer stehen dann also vor Beweisproblemen, die zunächst überwunden werden müssen, bevor sie Verletzungen materiellen Rechts überhaupt geltend machen können. Und aus diesem Grund sind die positiven Dimensionen von Menschenrechten im Kontext von diesen staatlichen Zwangsplatzierungsprogrammen in der Praxis von deutlich größerer Relevanz. Es geht den Opfern eben in den meisten Fällen zunächst einmal um Aufarbeitung.
Was versteht man denn im Allgemeinen unter positiven Dimensionen von Menschenrechten?
Positive Dimensionen finden sich vor allem in Form von Schutzpflichten und Untersuchungspflichten als Bestandteile materieller Freiheitsgarantien. Und beide Arten sind für die Aufarbeitung vergangenen staatlichen Unrechts besonders relevant.
Und welche Rolle spielen Sie dann zunächst einmal diese genannten Schutzpflichten?
Ja, man muss sich vorstellen, ein Opfer von Zwangsverziehungsprogrammen kennt beispielsweise oft nicht die Identität seiner leiblichen Eltern und der Staat verweigert die Auskunft hierüber. Mitunter erfuhr das Kind im Rahmen der Platzierung ja sogar eine Namensänderung, ohne davon zu wissen. Also wir wissen heute, dass das tatsächlich praktisch vorgekommen ist. Und damit bleibt vielen Opfern ein Kennenlernen der leiblichen Eltern oftmals verwehrt. Und somit besteht auch ein, ja, muss man sagen, wesentliches Hindernis für die individuelle Aufarbeitung und die Bewältigung der eigenen Vergangenheit. Und hier kann dann Artikel 8, der auch ein Recht auf Kenntnis seiner biologischen Wurzeln kennt, mitunter Abhilfe schaffen, denn er enthält auch eine Schutzpflicht.
Ein Opfer, das sich hierauf beruft, kann den Staat also mit Hilfe der EMRK dazu verpflichten, ihm die Identitätsdaten seiner leiblichen Eltern mitzuteilen. Verstehe ich das richtig?
Ja und nein, also ganz so einfach ist es nicht. Er kann den Staat grundsätzlich dazu verpflichten, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit das Recht auf Identitätsbildung durch Kenntnis der eigenen biologischen Wurzeln verwirklicht wird. Das klingt nun zugegebenermaßen etwas verklausuliert, aber ich denke, der Unterschied ist wichtig zu verstehen, denn der Staat kann nicht zu einem Ergebnis verpflichtet werden, sondern nur dazu, auf adäquate Art und Weise auf dieses Ergebnis hinzuwirken, zum Beispiel indem er einen entsprechenden Verfahrensweg eröffnet. Ob der Staat also letztlich die genauen Identitätsdaten der Eltern mitteilen muss, ist und bleibt eine Einzelfallfrage.
Das begrenzt den Schutzstandard ja auf eine Art und Weise auch. Wie lässt sich das denn erklären?
Das ist richtig und das lässt sich wohl dadurch erklären, dass der Staat gerade in sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel im Bereich des Privatsphäreschutzes, eine sogenannte Einschätzungsprärogative behält, auf dessen Achtung der EGMR stets besonders bedacht ist. Und das gilt umso mehr, wenn mit der staatlichen Handlungspflicht auch Grundrechte anderer Parteien konfligieren. Also zum Beispiel solche der Eltern, die im Einzelfall eben auch ein schützenswertes Interesse an der Wahrung ihrer Anonymität haben können.
Okay, also Schutzpflichten verpflichten den Staat mittels bestimmter Maßnahmen, die Verwirklichung eines Rechts der EMRK materiell zu ermöglichen.
Ja, genau, so kann man das sagen.
Okay, lass uns doch nochmal auf die Untersuchungspflichten zurückkommen, die du vorhin erklärt hast.
Ja, diese Untersuchungspflichten sind in der Tat ein interessantes Konstrukt, denn sie stehen gar nicht schwarz auf weiß im Text der Konvention, sondern wurden vom EGMR im Laufe der Jahrzehnte im Rahmen seiner Rechtsprechung unter den Artikeln 2, 3 und 4 entwickelt. Das sind die wichtigsten und grundlegendsten Konventionsrechte. Und deswegen legt der EGMR auch einen besonders hohen Stellenwert darauf, dass diese effektiv verwirklicht werden. Es geht darum, auch für den Rest der Gesellschaft nicht den Anschein entstehen zu lassen, dass der Staat Menschenrechtsbeeinträchtigungen duldet. Und von Bedeutung ist ja, dass in besonderem Maße bei abgeschlossenen und irreversiblen Verletzungen mit systematischer Dimension, was eben gerade bei diesen Zwangsverziehungsprogrammen häufig der Fall ist.
Und was ist der genaue Inhalt dieser Untersuchungspflichten?
Sobald der Staat von einer glaubhaften Beeinträchtigung materiellen Rechts unter diesen Artikeln 2, 3 oder 4 erfährt, ist er verpflichtet, eine effektive Untersuchung einzuleiten.
Und wann ist eine Untersuchung effektiv? Also wie sieht so eine effektive Untersuchung aus?
Eine Untersuchung muss, abstrakt gesprochen, drei Voraussetzungen erfüllen. Sie muss erstens zügig und gründlich sein. Sie muss zweitens von unvoreingenommenen und unabhängigen Personen durchgeführt werden. Und sie muss es drittens ermöglichen, die Fakten des Falls festzustellen und die Verantwortlichen zu identifizieren und diese gegebenenfalls auch zur Rechenschaft zu ziehen. Im Kontext dieser Untersuchungspflichten hat der EGMR mit seinem ja wirklich bedeutenden Urteil El Masri im Jahr 2012 unter Artikel 3 sogar explizit ein sogenanntes Recht auf Wahrheit anerkannt. Das ist einschlägig, wenn ein Fall schwere Menschenrechtsverletzungen beinhaltet und für alle Opfer, aber auch für die breite Öffentlichkeit von großer Bedeutung ist.
Und was kann ich mir genau unter diesem Recht auf Wahrheit vorstellen?
Der EGMR sagt Folgendes: In einem solchen Fall schwerer oder schwerster Verletzungen ist es von grundlegendem öffentlichem Interesse, dass die genauen Umstände des Falls und die daraus resultierenden Verantwortlichkeiten festgestellt werden. Die Aufklärung ist dann eben besonders notwendig, um zu verhindern, dass der Anschein von Straffreiheit und Komplizenschaft des Staates bei solch schweren Verletzungshandlungen entsteht. Hier zeigt sich auch besonders deutlich die zugleich bestehende generalpräventive Ratio dieser Untersuchungspflichten. Es geht eben nicht allein nur um das einzelne Opfer, sondern zugleich auch um die Gesellschaft und die Rechtsgemeinschaft als Ganzes. Diese besonderen Untersuchungspflichten können demnach durchaus einen effektiven Aufklärungsmechanismus darstellen, denn so können Betroffene rechtlich durchsetzen, dass Zwangsbeziehungsprogramme innerstaatlich unabhängig aufgearbeitet werden und in diesem Kontext auch die Rolle einzelner staatlicher Akteure beleuchtet wird. Und dies, ich habe es schon gesagt, sowohl im gesamtgesellschaftlichen Interesse als auch um individuell die eigene Lebens- und Leidensgeschichte bewältigen zu können.
Was könnten wir denn somit als Zwischenfazit festhalten? Also im Hinblick auf das Begehren eines Opfers von Zwangsbeziehungsprogrammen, das staatliche Aufarbeitungsprozesse vor dem EGMR in Gang setzen möchte. Kann man sagen, dass dabei insbesondere Schutz- und Untersuchungspflichten von großer Bedeutung sind?
Ja, genau. Das kann man sagen, wobei die jeweiligen Stoßrichtungen dieser Verpflichtung einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Bei den Schutzpflichten geht es vor allem um eine Verwirklichung des Rechts im Hier und Jetzt, während es bei den Untersuchungspflichten eher um die prozessuale Aufarbeitung des Vergangenen und die Rehabilitation der Opfer geht. Man muss aber auch sagen, dass die Erwartungen an den EGMR nicht so hoch gesteckt werden dürfen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, dass Schutz durch den Gerichtshof nur subsidiär gewährt wird und deswegen auch keine so starken Eingriffe in die nationale Souveränität erfolgen können. Dies zeigt sich bei den Schutzpflichten, insbesondere an verbleibenden nationalen Beurteilungsspielräumen, aber auch an der Tatsache, dass der EGMR bei prozessualen Pflichten im Vornherein kein konkretes Ergebnis innerstaatlicher Verfahren diktieren kann.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich Betroffene dennoch an den EGMR wenden wollen, wie sieht denn der Weg nach Straßburg aus?
Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn eine Person behauptet, Opfer einer Verletzung eines Rechts aus der EMRK geworden zu sein, dann kann sie vor den EGMR ziehen. Diese Behauptung bezeichnet man dann als tauglichen Beschwerdegegenstand und der Person steht der Weg über die Individualbeschwerde zum EGMR zu.
Und welche Voraussetzungen kommen dann noch dazu?
Ich rufe mal die wichtigsten Voraussetzungen ins Gedächtnis, vor allem die, auf die wir später noch genauer eingehen wollen. Beschwerdeführer wäre bei uns das Opfer der staatlichen Maßnahmen. Dabei ist wichtig, dass der oder die Beschwerdeführerin geltend machen kann, selbst gegenwärtig und unmittelbar durch den staatlichen Akt verletzt zu sein. Das zeigt vor allem, dass eine Popularklage vor dem EGMR ebenso wenig möglich ist wie zum Beispiel vor dem Bundesverfassungsgericht. Genauso wie zum Beispiel der Weg vor dem BGH oder dem Bundesverfassungsgericht ist es zudem wichtig, alle Rechtsschutzmöglichkeiten zu durchlaufen. Es muss der nationale Rechtsweg erschöpft werden und damit ist ein direkter Weg nach Straßburg eigentlich ausgeschlossen. Außerdem muss der EGMR zuständig sein. Ganz genau muss er die zeitliche Kompetenz für die Klage haben. Der Gerichtshof kann nämlich nur über Sachverhalte in einem Mitgliedstaat urteilen, die geschehen sind, nachdem der Staat die Konvention ratifiziert hat.
Okay, also so sieht der Weg zum EGMR aus in der Theorie. Und wenn wir jetzt das nochmal anwenden auf unsere Opfer der staatlichen Maßnahmen, die ja unsere Beschwerdeführer sind.
Genau, denn schon bei der Einzulässigkeits- oder bei mehreren Zulässigkeitsebenen können sich da einige Hindernisse stellen. Es kann nämlich sein, dass ein Opfer staatlicher Zwangsmaßnahmen erst nach Beendigung dieser Zwangsmaßnahmen überhaupt realisiert, dass es Opfer in diesem Sinne war.
Und geht das dann noch? Also kann man auch noch Jahre nach Beendigung der Verletzung vor den EGMR ziehen? Und vielleicht auch der Gedanke, wie wäre es denn im Worst Case, also wenn das Opfer bereits verstorben ist?
Es ist natürlich eine Befürchtung, die nicht ganz unrelevant ist, aber die EMRK leistet da umfänglich Abhilfe für genau solche Szenarien. Wenn der oder die Beschwerdeführerin verstirbt, endet das Verfahren nämlich nicht zwangsläufig. Verwandte mit einem legitimen Interesse können die Beschwerde dann fortführen. Man kann also sagen, dass auch Jahre nach Beendigung der staatlichen Maßnahmen ein Weg nach Straßburg möglich ist. Wichtig ist nur dabei, dass die Opfereigenschaft nicht verloren geht.
Genau, und das könnte man ja denken. Also in einigen Programmen wurden den Opfern ja Entschädigungssummen bezahlt oder sie hatten zumindest eine Geldentschädigung. Könnte man da nicht sagen, die Verletzung wurde ja abgegolten?
Ja und nein, also das geht zwar, aber der Staat muss dafür zwei Bedingungen erfüllen. Und ausschlaggebend ist vor allem, dass der Staat den behaupteten Verletzungen nachgegangen ist, also eine Anerkennung stattgefunden hat und als zweites eine Art von Wiedergutmachung vorgenommen wurde. Und diese Wiedergutmachung kann dann eine Geldsumme oder Flüge in die Heimat oder beispielsweise ein Gedenkmahnmal sein.
Okay, man bräuchte dann beide Voraussetzungen.
Genau.
Und abseits von dieser Frage, wie sieht es denn aus bei den Untersuchungspflichten, über die wir ja auch schon gesprochen haben? Die bestehen ja im Hier und Jetzt und der Staat ist im Hier und Jetzt durch die Konvention verpflichtet, solche Verletzungen aufzuklären.
Ja, genau. Also wenn der Betroffene möchte, dass der Staat die staatlichen Zwangsmaßnahmen aufklärt, dann kann der Staat das im Hier und Jetzt ja noch tun. Also er kann sich nicht von dieser Pflicht irgendwie befreien, indem er die zwei, die Voraussetzungen, die ich eben genannt habe, erfüllt.
Und wenn wir nochmal darauf eingehen, dass die Ereignisse ja teilweise weit zurückliegen, wie sieht es denn dann mit der Zuständigkeit des Gerichtshofs aus? Also sagen wir, der Staat hat in den 70er Jahren systematisch Kinder in Erziehungsheimen untergebracht, diese Praxis in den 80er Jahren beendet und ist aber erst in den 90er Jahren der EMRK beigetreten. Wirkt die EMRK dann in irgendeiner Form für diese Vergangenheit, für diese vergangenen Geschehnisse?
Genau das ist die relevante Frage, weil grundsätzlich ist ja erstmal zu sagen, dass Norm der Konvention ein Vertragsstaat erst nach ihrem Inkrafttreten für den Staat binden. Der Staat ist also ab dem Zeitpunkt, in dem der Staat die Konvention umsetzt, an diese gebunden. Das entspricht auch dem Rückwirkungsverbot, also internationale Verträge wirken nur für die Zukunft. Das hat zum Ergebnis, dass für alle Geschehnisse vor der Ratifikation der Konvention ein Staat nicht in Verantwortung gezogen werden kann.
Okay, ich vermute, wenn es einen Grundsatz gibt, dann gibt es bestimmt auch eine Ausnahme dazu.
Genau so ist es nämlich. Und um diese Ausnahme zu verstehen, würde ich mal kurz etwas ausholen und möchte vor allem auf ein ausschlaggebendes Urteil eingehen, und zwar das Silly-Urteil. In dem Urteil wurde nämlich eine gewisse Sonderlösung für die zeitliche Zuständigkeit des Gerichtshofs geschaffen. Der Gerichtshof hat im Jahr 2009 in dem Urteil Silly gegen Slowenien eine Möglichkeit geschaffen, die Haftung der Staaten in einem gewissen Umfang vor den Ratifikationszeitpunkt zu verlagern. Um mal kurz die Fakten zu erläutern, in dieser Entscheidung ging es um den Sohn des Beschwerdeführers, der in einem Krankenhaus in Slowenien nach einem Schock verstarb. In Slowenien trat aber die Konvention erst im Jahr 1994 in Kraft und in dem Jahr wurde dann auch eine Untersuchung eingeleitet. Aber anschließende nationale gerichtliche Verfahren scheiterten dann und diese Todesumstände des Sohnes wurden nicht zufriedenstellend aufgeklärt. Deswegen zog der Vater dann vor den EGMR. Und das Problem war nun also, dass der Gerichtshof eigentlich nicht mehr zuständig war. Slowenien hatte erst im Jahr nach diesem tragischen Tod des Sohnes des Beschwerdeführers die EMRK ratifiziert. Und um nun diese knifflige Situation zu lösen, machen die Richter Folgendes. Sie überlegten sich diese Art Sonderlösung gerade für diese Untersuchungspflichten. Denn es ging ja dem Vater, also dem Beschwerdeführer, darum, dass er einfach aufgeklärt wird, wie und woran sein Sohn gestorben ist. Sein Ziel war es also, dass der Staat gerade diesen Untersuchungspflichten nachkommt. Und der EGMR hat dann in dieser Entscheidung beschlossen, dass er auch für die Verletzungen von Untersuchungspflichten zuständig sein kann, wenn sie sich auf Sachverhalte beziehen, die vor dem Inkrafttreten der Konvention stattgefunden haben.
Da fällt mir jetzt gleich der Einwand ein, dass das Ganze doch ziemlich rechtsunsicher sein könnte. Also wenn ein Staat einfach trotz des Rückwirkungsverbots dazu verurteilt wird, Sachverhalte vor Konventionsbeitritt zu untersuchen.
Ja, genau, da stimme ich dir auch zu. Diese Befürchtung der Rechtsunsicherheit gibt es. Aber genau deswegen haben die Richter zwei strenge Bedingungen geschaffen, um diesen Befürchtungen entgegenzuwirken. Und später kam noch eine dritte dazu, aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal kurz auf die ersten zwei. Weil zunächst haben sie beschlossen, dass nur Handlungen und/oder Unterlassungen verfahrensrechtlicher Art nach dem Beitrittsdatum unter ihre zeitliche Zuständigkeit fallen können. Also auf diesen Zilli-Fall bezogen, der Gerichtshof kann dann nur das überprüfen, was nach Konventionsbeitritt geschehen ist. Also bei uns alles, was nach 1994 stattgefunden hat. Alles, was davor war, ist nicht in seiner Kompetenz und das darf er auch sozusagen nicht beachten. Und als zweites wird dann geschaut, ob ein wesentlicher Teil der erforderlichen verfahrensrechtlichen Maßnahmen nach dem Beitrittsdatum durchgeführt wurde. Und hier war das ja so, dass der Beschwerdeführer Ereignisse kurz vor dem Inkrafttreten geltend machte, welche kurz nach dem Inkrafttreten dann genau untersucht wurden. Also Slowenien hat ja dann kurz nach dem Beitritt oder in dem gleichen Jahr sogar noch Untersuchungen eingeleitet.
Ja, und wie würde sich jetzt diese Entscheidung auf unseren Fall der Zwangsplatzierung auswirken?
Diese Entscheidung war geradezu bahnbrechend, weil der Gerichtshof anerkannt hat, auch für Ereignisse vor Konventionsbeitritt unter diesen strengen Voraussetzungen natürlich zuständig zu sein. Damit haben die Richter den Opfern von Zwangsplatzierungsmaßnahmen, welche vor Beitritt zur Konvention stattfanden, eine Tür zur Aufklärung geöffnet. Also Opfer von staatlichen Zwangsmaßnahmen können nun dank dieser Sonderlösung vor den EGMR ziehen. Und es bietet den Betroffenen natürlich eine Möglichkeit, im Nachhinein Gerechtigkeit zu erfahren, welche sonst gar nicht bestehen würde.
Aber hat dann der Zeitpunkt der Ratifikation gar keine Bedeutung mehr?
Nein, keine Angst. Diese juristische Konstruktion ist allein schon aus Gründen der Rechtssicherheit eine Ausnahme. So zum einen gilt außerdem, dass diese erweiterte Zuständigkeit nicht für jeden verletzten Artikel angewendet werden kann, sondern nur für Artikel 2 und 3. Und diese schützen ja gerade die höchsten und wichtigsten Grundwerte, also das Leben, den Schutz vor Folter und vor unmenschlicher Behandlung. Und zum anderen prüfen die Richter, ob zwischen dem auslösenden Ereignis, also in unserem Fall der staatlichen Zwangsmaßnahmen und dem Inkrafttreten der Konvention für den beklagten Staat ein hinreichender Zusammenhang besteht. Also es wird erstmal eine zeitliche Interpretation gemacht. Relevant ist also, wie viel Zeit zwischen den Zwangsplatzierungsmaßnahmen und dem Konventionsbeitritt vergangen ist. Und da gibt uns der Gerichtshof an die Hand, dass nicht mehr als 10 Jahre zwischen dem Ende der staatlichen Programme und dem Konventionsbeitritt vergangen sein sollten.
Aha, okay. Und wenn jetzt die Verletzung 11 Jahre her ist, kann der Staat also nicht mehr in Verantwortung genommen werden?
Das ist noch nicht genau entschieden. Man könnte überlegen, dass eine absolute Grenze von 10 Jahren selbst im Interesse der Rechtssicherheit ziemlich willkürlich erscheint. Der Gerichtshof selber scheint eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen und hat in einem Urteil aus dem Jahr 2012 sogar entschieden, dass ein Zeitraum von 13 Jahren als ausreichend kurz anzusehen ist.
Okay, aber hat das trotzdem irgendwo eine Grenze? Also wenn man es auf die Spitze treibt und von einem Zeitraum von 20 Jahren ausgeht zwischen Zwangsmaßnahmen und Konventionsbeitritt?
Ja, das ist natürlich auch ein denkbares Szenario. Und da deutet der Gerichtshof an, dass es außergewöhnliche Situationen geben kann, in denen das Kriterium sozusagen zwischen dieses Zeitraumkriterium nicht erfüllt ist, aber die Garantien der Konvention trotzdem geschützt werden müssen. Und dort wird dann so eine Ausnahme gemacht und vor allem wird diese Ausnahme akzeptiert, wenn es um schwere Verbrechen des Völkerrechts geht, wie beispielsweise ein Völkermord.
Ja, und interessanterweise wird eben gerade auch in den Fällen der Zwangsplatzierungsprogramme von verschiedenen Seiten zumindest andiskutiert, ob hier nicht vielleicht Komponenten eines Genozids bzw. eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit erfüllt sein könnten. Das sind natürlich im Einzelnen sehr komplexe und auch umstrittene Fragen, muss man sagen, die wir hier und heute nicht beantworten können. Und das sind bisher auch eher theoretische Überlegungen. Denn der EGMR hat bislang noch über keinen Fall von systematischen Zwangsverziehungsprogrammen geurteilt. Was aber natürlich nicht heißt, dass das so bleiben muss, denn künftig können diese Fälle durchaus vor dem EGMR landen. Und dabei gibt es dann, wie wir gesehen haben, gewisse Hindernisse, vor allem im Bereich der Zulässigkeit. Zugleich hat der EGMR in seiner Rechtsprechung, wie wir gesehen haben, aber schon bedeutende Werkzeuge geschaffen, um die Aufarbeitung vergangenen staatlichen Unrechts zu ermöglichen und hat gerade auch im Bereich der zeitlichen Kompetenz eine relative progressive Rechtsprechung etabliert. Und es ist, denke ich, das vielleicht noch zum Abschluss, auch kein Zufall, dass gerade solche Fragen der Aufarbeitung vergangenen staatlichen Unrechts insbesondere von Zwangsverziehungsprogrammen, Gegenstand unseres Moot Courts waren, denn das unterstreicht vielmehr die große praktische Relevanz der Fragen, mit denen wir uns heute im Rahmen dieses Podcasts beschäftigt haben.
Die künftigen Entwicklungen in diesem Bereich bleiben in jedem Fall sehr spannend. Und damit verabschieden wir uns und bedanken uns herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.